Eine Sache, wo ich eine riesen, riesen Chance für HR sehe, ist das ganze Thema Transformation, also Veränderung. Jedes Unternehmen verändert sich aus unterschiedlichen Gründen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und Menschen auf Veränderungen mitzunehmen, ist ja mit die komplexeste Aufgabe, die man als Organisation haben kann. Wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie HR rufe, sobald ich einen Konflikt habe als Führungskraft, ist auch keinem mitgeholfen. Und da sagen auch gute HR-Teams, es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, dich, wie du sagst, zu enablen und dich zu beraten. Wir sind Beratung.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Katharina Schulze. Katharina ist Gründerin, Podcasterin und Kolumnistin mit der Vision, HR eine starke, unüberhörbare Stimme zu geben. Mit dem HR Weekly Podcast hat sie in über 400 Gesprächen mit HR-Führungskräften zentrale Herausforderungen, aber auch Chancen der Arbeitswelt beleuchtet. Ja, und als Gründerin von Biobi Technologies entwickelt sie Lösungen, die HR dabei unterstützen, mit validen Daten nach innen und außen wirksam zu sein. Von Katharina wollte ich einmal wissen, wo steht denn HR zu Beginn von 2026 und welche Rolle wird HR auch in der Zukunft der Arbeit weiter spielen? Wir sprechen darüber, wie sich die Rolle von HR von Administration und Prozessen hin zur Transformationskraft verschiebt und welche Future Skills HR-Führungskräfte heute und morgen mehr denn je brauchen. Wenn du verstehen willst, was moderne HR-Arbeit ausmacht, welche Kompetenzen jetzt entscheidend sind und wie HR echten Einfluss in Organisationen gewinnt, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Katharina Schulze. Hi Katharina, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast und Happy New Year noch für dich. Richtig schön, dass du dabei bist.
Danke dir, Benjamin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch dir ein frohes neues Jahr.
Ja, wir haben uns natürlich gerade natürlich mit Blick auf das neue Jahr auch ein schönes Thema vorgenommen. Wir wollen mal so ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen in die Vergangenheit gucken, aber vor allen Dingen natürlich auch ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Insbesondere, was die Zukunft der Arbeit so bereithält, aber was das auch für HR bedeutet. Katharina, du hast auch einen eigenen Podcast, HR Weekly, sagt schon Weekly. Also du bist wöchentlich beschäftigt damit, natürlich auch mit spannenden Menschen aus der ganzen HR-Landschaft zu sprechen. Und natürlich, und das merke ich ja auch wieder immer wieder im Podcast, man hört ja so viel, was die Leute umtreibt, was sie beschäftigt, wo Herausforderungen liegen, wo Potenziale liegen. Und ich finde, wenn man da mal so auf so ein Jahr zurückblickt, ne, ist das ja irgendwie auch ein ganz spannender Moment, mal zu gucken, wo steht denn eigentlich HR in 2026? Und mich würde mal interessieren, wenn wir mal so ein bisschen den kleinen Jahresrückblick machen, nochmal so ein bisschen verspätet auf das letzte Jahr und du auch nochmal so auf dein Podcast-Jahr schaust, gibt es so ein paar besondere Themen, gibt es so ein paar besondere Herausforderungen, die dir gerade so aus dem HR-Kosmos so in Erinnerung geblieben sind?
Rückblick bin ich immer ein großer Fan von. Ja. Da lernt man immer sehr viel von. Also es gibt definitiv einige Themen, die meine Gäste umtrieben haben. Und ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, von welcher Industrie, von welcher Unternehmensgröße, von welchen Zielen man so ausgeht. Ich glaube, um es mal zusammenzufassen, was alle so gleich hatten, ist so weiterhin so diese große Frage, wie wird HR oder wie werden auch Unternehmen hinsichtlich KI in Zukunft arbeiten. Und mein Bauchgefühl an der Stelle ist, dass gerade HR-Teams mit dem KI-Thema auf der einen Seite total excited sind, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen strugglen, weil halt wiederum viele andere sagen, naja gut, HR ist halt auch der erste Bereich, wo man ja super KI auch ansetzen kann, weil da ja sehr viel operative Themen herrschen. Und ich glaube, das ist oft so eine Mischung aus ja, Excitement und Unsicherheit. Was heißt das eigentlich jetzt für mich im HR? Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch diese große Chance nutzen, um effizienter zu werden. Und da gab es immer und gibt es auch immer noch verständlicherweise sehr, sehr viele Fragen, sehr viel Unsicherheit, was alle beschäftigt hat. Ein weiterer Punkt, den ich aber auch total spannend finde und der auch, also den ich auch nur unterstreichen kann, ist, dass sich auch wirklich viele HR-Führungskräfte, jetzt mal weg von der reinen Thematik, was HR in Unternehmen beschäftigt, sehr, sehr viel im letzten Jahr mit dem ganzen Thema Networking auseinandergesetzt haben. Ich habe das sogar schon, wenn wir nochmal sogar ein Jahr weiter, also 24 reingehen, auch schon so Trends erkannt, dass viele gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir irgendwie auch als HR-Führungskräfte viel mehr auch netzwerken, um viel mehr uns auszutauschen, weil eben die Fragen immer komplexer werden. Aber das ist im 25 nochmal deutlich sichtbarer geworden und spürbarer auch für mich in den Gesprächen. Und alleine, wenn ich überlege, wie viele Leute aus dem HR ich miteinander connected habe, habe ich sogar auch im Doing gemerkt, dass dann eine ganz andere Willingness ist, sich zu connecten und die komplexen Fragen, die uns alle beschäftigen, wirklich auch im Austausch mal zu haben.
Finde ich eine total spannende Beobachtung. Ich habe auch so das Gefühl, Austausch, Netzwerken hat sich auch ein bisschen verändert, so in den letzten Jahren. Also ich bin Anfang der Corona-Pandemie bei LinkedIn mit aufgesprungen. Da war natürlich irgendwie so, alle haben sich digital vernetzt. Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwann war das auch so ein bisschen, waren alle so ein bisschen überdrüssig und keiner hat mehr Bock gehabt, sich nur noch digital zu vernetzen. Ja. Jetzt ist auch schon wieder sehr, sehr viel physisch. Und gleichzeitig habe ich gerade so überlegt, dieses Bedürfnis, sich zu vernetzen, wie das auch mit diesem Excitement und mit der Unsicherheit zusammenhängt, die du vorher beschrieben hast, ne? Weil es sind ja schon zwei auch ganz besondere Emotionen. Einerseits steckt ja so Aufbruch dahinter und was passiert gerade und wir verändern uns, das Unternehmen verändert sich. Aber auf der anderen Seite auch so, ups, wo fahren wir denn eigentlich gerade hin?
Absolut.
Und was tun wir hier und was brauchen wir dafür? Und Unsicherheit und mit Unsicherheit umzugehen, da kann ja tatsächlich Unterstützung, Austauschen, Netzwerk auch immer schon, glaube ich, eine richtig gute Ressource sein. Warst du auf vielen Veranstaltungen, wo du auch mit Leuten gesprochen hast, dann nochmal so vor Ort und auch so gespürt hast, die kommen dahin, um vielleicht auch eine gewisse Frage loszuwerden oder einen gewissen Input zu bekommen?
25 war ich in der Tat weniger auf Events unterwegs als 24 noch. Weil ich für mich schon auch festgestellt habe, ich muss auch mit meiner eigenen Zeit so, sag ich mal, das managen, dass ich wirklich auf die Events gehe, wo ich sage, da ist auch für mich der meiste Value. Ich war tatsächlich auf einigen Bühnen unterwegs. Das hat sich im letzten Jahr bei mir entwickelt. Und ich glaube schon, dass Leute immer auch mit einer Idee auf so eine Events kommen. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich in einigen Gesprächen auch immer wieder gemerkt habe, und das ist auch so ein bisschen die Brücke zum Thema Networking, dass ich auch so ein bisschen gefühlt im HR, in der HR-Bubble so eine Messemüdigkeit stattfindet. So, weil der echte Austausch, der findet meiner Meinung nach nicht auf Messen statt. Oder generell auf Bühnen wird immer das erzählt, was Tolles, ja. Aber was die Leute ja wollen, ist, sie wollen wirklich verstehen, wie gehen andere mit Problemen, mit Herausforderungen um. Und da sind halt diese kleineren, intimeren Kreise, diese wirklichen Netzwerke wesentlich wertvoller als die Messe mit Tausenden von Leuten, wo ein Speaker auf der Bühne steht und allen anderen sagt, wie die Welt funktioniert, ist mal überspitzt gesagt, ja. Und das habe ich schon auch so ein bisschen gemerkt, dass auch viele aus dem HR da gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal hingehen soll, ob das jetzt irgendwie so Sinn macht. Ich glaube, Messen können immer noch total toll sein, um halt viele, viele Lösungen und auch Tools an einen Ort zu bringen, dass man halt als HR-Team gucken kann, was könnten wir eigentlich für ein spezifisches Problem, für einen Prozess jetzt irgendwie gerade für Lösungen einkaufen. Aber ich glaube, der echte Wissensaustausch, und das war auch das, was wir mit dem Podcast immer machen wollten, der findet in der Regel in kleineren Gesprächen statt. Und da wird es auch wesentlich ehrlicher und nahbarer.
Ja, und ich finde, ich kann das aber auch total nachvollziehen, weil wir leben natürlich irgendwie auch in einer Welt mit Informationen und Angebots-Overflow so gefühlt. Und das Bedürfnis, was ja oft dahinter steht, ist ja eine Orientierung. Also ich will Orientierung, wie du es auch beschrieben hast. Ich suche nach Antworten. Und natürlich kann ich jetzt irgendwo auf 100 Messen unterwegs sein, aber vielleicht ist das gar nicht so ein gutes Investment, um am Ende dann die Orientierung zu bekommen, nach der ich für mich suche.
Der Purpose ist halt ein anderer. Das ist ganz wichtig,
genau.
Ne? Also Messe hat immer noch zum Purpose, dass du halt einfach schnell viele unterschiedliche Lösungen an einem Ort hast und einfach sehr effizient dann durch die Hallen ran kannst, würde ich weiterhin behaupten. Aber der Purpose von einem Netzwerk, und ich bin selber auch in einem Gründernetzwerk, das ist oft ein ganz anderer. Und neben der Orientierung, wo ich dir ja auch total zustimme, ist auch ein weiterer sehr menschlicher Faktor auch noch, der ein sehr relevanter. Und zwar das Gefühl zu haben, anderen geht's auch so. Nicht zu unterschätzen. Gemeinsam im Boot zu sitzen, gerade bei diesen Zeiten.
Ja. Und ich finde, HR ist aus meiner Sicht vermutlich so einer der großen Unternehmensbereiche, die ja wirklich in den letzten Jahren krass im Umbruch waren. Und ich glaube, wenn man jetzt auf ganz unterschiedliche Unternehmen gucken würde, ist wahrscheinlich die Rolle, die Reife von HR auch total unterschiedlich. Ne? Einige sind noch sehr in einem vielleicht pur administrativen Prozess gefangen und arbeiten so ein bisschen ab. Und andere sehen sich tatsächlich schon so als strategischer Gestalter oder strategische Gestalterin. Wenn du mal so ein bisschen schaust, wie du HR auch in einigen Unternehmen wahrnimmst, welche Rolle siehst du für HR in der aktuellen Zeit? Welche brauchst vielleicht auch oder welche Aufgaben und Verantwortung sollte HR auch mehr annehmen, wenn es darum geht? Und es muss ja das große Ziel sein, auch in der aktuellen Zeit irgendwie wettbewerbsfähig zu sein als Unternehmen. Ne? Also auch zu überleben, sich weiterzuentwickeln, mit den Veränderungen umzugehen. Welche Rolle kann und sollte da eine HR spielen?
Super spannende Frage. Ich glaube, da könnten wir alleine schon über die Frage stundenlang sprechen. Eine Sache, die meiner Meinung nach Chance und irgendwo auch Verantwortung vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber ich sag mal, auf jeden Fall, wo ich eine riesen Chance für HR sehe, ist das ganze Thema Transformation, also Veränderung. Jedes Unternehmen verändert sich aus unterschiedlichen Gründen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und Menschen auf Veränderungen mitzunehmen, ist ja mit die komplexeste Aufgabe, die man als Organisation haben kann. Und da braucht es Leute, die ein Verständnis von Menschen haben, die ein Verständnis von Kommunikation haben, die ein Verständnis von Prozessen haben. Und da sehe ich ganz stark die Rolle von HR. Und ich sehe jetzt schon, dass viele genau diese Rolle auch schon haben und annehmen und dementsprechend auch ownen. Und die es vielleicht noch nicht tun, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine krasse Chance, die man angehen sollte.
Da, wo du vielleicht beobachtest, dass sie es noch nicht tun oder vielleicht auch noch nicht im ausreichenden Maße, was sind denn da so die Beweggründe? Also was hält vielleicht manche HR-Bereiche auch noch so ein bisschen in der alten Welt gefangen? Hast du da so ein paar Hypothesen?
Ist gut, dass du sagst Hypothesen, weil meine erste Antwort war so, dass ich mir dachte, ja, das frage ich mich auch.
Unter uns gesprochen?
Unter uns, genau, nur unter uns gesprochen. Also Thesen dazu. Also wenn ich mich mal einfach, und lass uns mal das Gedankenexperiment durchgehen, wenn wir uns einfach mal in so eine Rolle wie HR mal hineinversetzen, dann kommen wir ja, wenn wir jetzt HR sind, aus einer Zeit, die ja rein von administrativen Themen, also von Verwaltung geprägt ist. Und ich glaube, wenn man einfach vielleicht sogar jahrzehntelang eher im Hintergrund Verwaltung war, dass es dann sehr unsicher oder sehr neu oder auch sehr viel Veränderung mit sich bringt, wenn du auf einmal in eine strategische Rolle kommst, weil Strategie heißt auch immer, du treibst ja das voran und die Leute werden hören dir zu im besten Fall und du musst halt die Entscheidungen treffen und du musst halt irgendwie, sag mal, die Person, der Leuchtturm sein, der die Themen voranbringt. Und jetzt einfach mal aus der Historie von HR gesprochen, glaube ich, dass das mit auch die größte Veränderung von den Menschen im HR selbst ist. Und ich glaube, das ist auch eigentlich mit so der größte Punkt wahrscheinlich. Also ich glaube, weil damit geht auch so ein bisschen eine Sache auch mit her. Und das fällt mir übrigens auch bei vielen, vielen HR-Teams immer wieder auch auf, ist so ein bisschen ich sag jetzt mal in meinen Worten, mutig zu sein, lauter zu sein. Das klingt jetzt also nicht laut sein um des Lautseins willen, sondern einfach auch immer mutig darin zu sein, zu sagen, übrigens, unsere Arbeit hat enormen Impact auf Menschen und auf die Leistung. Und du musst dir mal überlegen, ich meine, jede Person, die in einem Unternehmen anfängt, fängt in einem Unternehmen an, weil es ein Recruiting-Team gibt. Recruiting ist im HR angesiedelt. Und jede Person, die halt über 2 Jahre im Unternehmen bleibt, bleibt natürlich auch wegen der Führungskraft dahinter. Aber mit wem arbeitet denn die Führungskraft sehr eng? Oft mit den Businesspartnern. So, und ich glaube, dass HR da selbst häufig sich so ein bisschen auch zurückstellt, weil sie es auch gar nicht gewohnt sind, da diese Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ihre Arbeit wirklich einen Value hat. Weil, und das ist natürlich der Nachteil von einem HR-Team, wie auch bei vielen anderen Teams, und dann sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Analytics-Thema auch, was mich ja auch umtreibt, es ist ja nicht so einfach, den Return on Invest von einem HR-Team zu zeigen, wie von einem Sales-Team zum Beispiel. Das heißt, es gibt ganz andere, du musst ganz andere Wege finden, wie du auch deine Arbeit sichtbar machst. Und deswegen haben wir auch für uns gesagt, unsere Aufgabe besteht als Team darin, dass wir HR sichtbarer machen, nach innen und nach außen. Weil wenn HR sichtbarer wird, dann ist die logische Konsequenz für mich, dass menschenzentrierte Arbeit auch stärker wird und relevanter wird.
Total spannend. Ich finde, du hast unterschiedliche Worte gesagt, die in eine ähnliche Richtung gingen, und so finde ich einen super zentralen Punkt und vielleicht eine super zentrale Veränderung, die ich tatsächlich vorher so gar nicht formuliert hätte, eigentlich sehr, sehr gut beschrieben haben. Du hast gesagt, Leuchtturm, also sichtbar nach außen. Zum Leuchtturm ist ja, du bist aus der Ferne sichtbar, aber du gibst eigentlich auch Orientierung. Ne?
Genau.
Das ist für mich immer ein schönes Bild. Ich finde aber auch laut sein, es ist ja auch laut im Sinne von du äußerst, du beginnst dich zu äußern, du hast ein Seat at the Table, finde ich auch immer ganz spannend. Ja. Sprichst mal strategisch mit, warst vielleicht früher eher administrativ im Abarbeiten. Es ist ja ein ganz anderes Selbstverständnis, und ich dachte auch, für die Leute, die im HR arbeiten, vielleicht teilweise, insbesondere vielleicht auch für die, die das schon länger machen, auch irgendwo eine neue Identität, die sich da bildet.
Ja. Ne?
Und diese
Total.
Neue Identität rauszuschälen, ist ja einerseits, finde ich, auch immer schon echt ein Prozess. Was aber natürlich auch dahinter steckt, kann ich mir zumindest gut vorstellen, auch wenn ich so das mal von einem Bereich jetzt auf so einen Menschen übertragen würde. Das bedeutet ja auch immer so, ich will ja so eine New Confidence, ne? Also ein eigenes neues Selbstvertrauen in dieser Identität entwickeln. Und das hat ja auch viel mit meinen Fähigkeiten zu tun, die ich habe. Also welche Fähigkeit erlaubt mir, Leuchtturm zu sein? Welche Fähigkeit erlaubt mir, laut zu sein oder Seat at the Table zu haben? Und deswegen will ich mit dir gerne mal über Kompetenzen und Fähigkeiten sprechen.
Aha.
Also Future Skills in so einem HR-Kontext. Und du hast eben gerade auch schon über Transformation gesprochen, du hast über Daten gesprochen. Was sind denn so Future Skills in einem HR-Kontext, wo du sagst, das braucht es, damit HR und die vielleicht auch People-Einheit auch wirklich Leuchtturm sein kann für ein Unternehmen?
Definitiv. Alles rund um das Thema, wie HRler auch übrigens selber immer im Gespräch mit mir gesagt haben, die Business Language besser zu verstehen. Ich glaube, ein Thema, wenn du halt immer mehr administrativ und operativ gearbeitet hast, ist, dass du sehr gut in Prozessen bist, aber vielleicht das große Bild nicht so gut greifen kannst. Und ich spreche jetzt mal aus den Gesprächen heraus mit CHROs, die schon lange ihren Seat at the Table haben und sich auch in ihrer Arbeit nicht rechtfertigen müssen. Und ich habe immer so ein bisschen da genau auf die geschaut, weil ich immer so verstehen wollte, okay, was ist jetzt das Muster, was die haben, was andere noch nicht haben? Und da sind mir vor allen Dingen immer drei Sachen aufgefallen. Erstens, die wissen ganz genau, wie ihr Geschäftsmodell versteht. Also die wissen ganz genau, womit ihre Firma Geld verdient. Und wer auch in den Prozess vom Geldverdienen auch mit eingebunden ist. Zweitens, die arbeiten alle mit Daten. Also die Entscheidungen, die dort getroffen werden, die werden nicht auf den lautesten Stimmen des Unternehmens getroffen oder auf ein Bauchgefühl. Und drittens, die sind wirklich sichtbar, und zwar auch nach außen sichtbar. Also die kümmern sich auch darum, wo sie auftreten, wie sie auftreten und mit welchen Themen sie auftreten. Und das sind immer so die drei Punkte gewesen, die ich bei CHROs gesehen habe, die, und das ist ein ganz spannendes Learning, was ich mal mitbekommen habe, wo ich mir auch daran macht, absolut Sinn, auch für die Selbstreflexion. Mir hat mal eine CHRO gesagt, wenn du an den CFO reportest als HR, dann weißt du, du bist noch nicht richtig angesiegelt. Dann habe ich so, da musste ich so lachen, dann meinte ich so, ja, grundsätzlich, oh, ich verstehe, was du meinst. Aber sie meinte, nee, es ist wirklich relevant, weil der CFO, der macht nicht die strategische Ausrichtung, das macht der CEO. Mhm. Wenn deine Reporting-Line also als HR-Team an den CEO ist, dann weißt du auch, dass der CEO die Personalstrategie ganz, ganz eng an der Unternehmensstrategie sieht. Und dass einfach schon ein Selbstverständnis da ist, wo das Unternehmen auch people-seitig hin muss. Und Finance und HR, die müssen gut zusammenarbeiten, aber machen wir uns nichts vor, da gibt es auch viel Konfliktpotenzial. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Reflexion von ihr, auch um sich selber als HR vielleicht auch mal so zu challengen, wo stehe ich denn eigentlich gerade in meinem Unternehmen? Und wenn es vielleicht die Reporting-Line noch nicht hergibt, dann wäre das schon mal so die erste Frage, was muss ich eigentlich ändern, damit die Reporting-Line und dementsprechend auch die Gespräche im Board ganz eng zwischen CHRO und CEO stattfinden.
Ja, zumal ich finde auch, wenn man sich das einfach mal so vorstellt auf dem Papier, die Reporting-Line, irgendwo steht sie ja auch stellvertretend für Prioritäten. Also wenn CFO weit oben steht und darunter dann irgendwann CHRO, dann kann man schon mal sagen, okay, Zahlen, Daten, Fakten, Kosten größer als Human Factor. Ne? Und auch diese strategische Entscheidung muss sich ja im besten Fall vielleicht dann sogar auch der CEO stellen. Ne? Also wonach richte ich hier eigentlich meine Firma aus? Geht es um Profit und Cost only oder ist es am Ende der Human Factor, der dafür sorgt, ne, dass irgendwie Profit und Cost vielleicht im besten Fall sich gut entwickeln. Aber es ist auch Haltung, Strategie und irgendwo auch natürlich so vielleicht auch zukunftsorientierte Management-Entscheidungen. Ne? Wie stelle ich mein Board auf und welche Rolle gebe ich auch HR? Aber ich glaube auch, gerade wenn es sich so entwickelt wie HR, im besten Fall kann man sich natürlich diesen Seed, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen, wie soll ich es formulieren? Nicht nur, ich würde nicht sagen erarbeiten, sondern behaupten natürlich auch. Ne?
Also ja,
behaupten
das glaube ich auch.
In einer Art und Weise, ich setze mich da jetzt hin und das, was ich tue, das, was wir tun, wir sind davon überzeugt, dass das einen richtig großen Einfluss auf die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens hat. Ne?
Also am Ende des Tages muss jeder in einem Unternehmen halt auch irgendwie zeigen, welchen Beitrag er oder sie leistet. Mhm. Das gehört nun mal dazu. Also das ist ja, ich glaube, so wenn HR vielleicht noch in einigen Unternehmen in einer Ecke steckt, dann halt genau in dieser, ja, die machen so ein bisschen Kultur und die machen ein bisschen softe Themen. Und ich bin die Letzte, die immer sofort sagt, nur, also das ist ganz schlimm, dass ihr das alle sagt, weil ich würde mir erstmal angucken, wie arbeitet denn das HR-Team, bevor ich dann die Konsequenz oder das Ergebnis daraus ziehe. Und ja, in der Tat, es gibt HR-Teams da draußen, die halt wirklich dann vielleicht eher sagen, ich owne jetzt mal so ein bisschen die rein Kulturthemen, obwohl die vielleicht einfach auch gerade gar nicht businessrelevant sind, weißt du, wenn mein Unternehmen halt irgendwie in einer mega wirtschaftlich schweren Lage ist. Denn natürlich gibt es immer eine Kultur, aber dann ist es vielleicht jetzt gerade nicht die beste Priorisierung, jetzt irgendwie einen Kulturwerte-Workshop irgendwie den Führungskräften reinzuziehen, weil die alle gerade landunter sind. Ne? Also das ist schon immer auch eine Frage, wie arbeitet ein Team? Aber das kannst du auf jedes Department runterbrechen. Jedes Department muss in einem Unternehmen, damit es am Ende erfolgreich ist, seinen Beitrag zeigen. Ich glaube aber schon, dass HR es vielleicht schwerer hat als manche andere, ne? Auch mit hinsichtlich dem Vergleich vorhin von Sales. Aber wahrscheinlich wirst du ähnliche Aussagen bekommen, wenn du ein Marketing-Team fragst oder ein Legal-Team oder ein Finance-Team. Ne? Also vielleicht werden die sogar ähnliche Herausforderungen haben. Wenn ich jetzt aber nur mal in die Zukunft blicke, wenn es um unsere Arbeitswelt geht und wie der Mensch in unserer Arbeitswelt integriert ist, dann sehe ich da sehr viel Umbruch. Dann sehe ich da einfach sehr, sehr viel Umbruch. Ich sehe neue Generationen. Guck mal, die meisten sind ja immer noch irgendwie damit beschäftigt, sich mit Gen Z irgendwie auseinanderzusetzen. Wir können uns doch eigentlich schon wieder darüber Gedanken machen, was mit Gen Alpha eigentlich ist. Das heißt, du hast wieder neue Generationen. Dann hast du den demografischen Wandel. So, ne? Wir haben halt in ein paar Jahren halt in Deutschland sind wir massiv davon betroffen, dass ganz, ganz viele Menschen in Rente gehen. Wir haben auch noch keine Antworten darauf. Dann haben wir noch KI, dann haben wir die Digitalisierung. So, das sind so viele Themen, die erstmal die große Frage in den Raum stellen, wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft als Menschen? Und dann musst du dir als Unternehmen natürlich auch Gedanken machen, was machen wir mit unseren Menschen, wo finden wir diese Menschen, wie entwickeln wir diese Menschen, dass sie in Zukunft auch noch gut arbeiten können. Und das kannst du meiner Meinung nach nicht ohne ein Team machen, was sich halt auch genau mit diesen Kompetenzen auseinandersetzt und die auch versteht.
Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht. ihre Mitarbeitenden. Und genau da möchte ich einmal kurz andocken. Stell dir doch mal ehrlich die folgende Frage. Wäre unser Unternehmen in den nächsten 3 Jahren noch wettbewerbsfähig, wenn wir bei People-Themen einfach so weitermachen wie heute? Wenn dich diese Frage kurz schlucken lässt, dann bist du nicht allein. Personio hat dazu einen kostenfreien Leitfaden entwickelt, der auf 14 fundierten Seiten zeigt, wie Unternehmen HR-Kompetenz auf Führungsebene verankern können. Es geht darum, welche People-Kompetenzen Führung heute wirklich braucht und wie es gelingen kann, diese Fähigkeiten im Unternehmen auch zu implementieren. Du erhältst klare Checklisten, einen Überblick der wichtigsten HR-KPIs und auch spannende Insights von Expertinnen wie Laura Bornmann und Anahita Toms. Den Leitfaden kannst du einfach kostenfrei downloaden unter www.personio.de/leadingwell oder folge einfach dazu dem Link direkt in unseren Shownotes. Eine absolute Empfehlung für alle, die Führung zukunftsfähig denken wollen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge.
Du hast vorhin schon auch angesprochen, wenn wir so an HR denken, ich glaube, das Gespräch geht oft relativ schnell in Richtung Kultur, ne? Unternehmenskultur und wie steht es um unsere Kultur, wie können wir unsere Kultur weiterentwickeln, und aus meiner Sicht, ich bin da total abgeholt, ne? Es ist einer der wichtigsten Faktoren für ein Unternehmen und auch wiederum für Zukunftsfähigkeit. Aber worauf ich hinaus will, das, was ich im Zusammenhang mit HR relativ selten höre, ist Daten eigentlich, ne? Also bei Sales, ja, bei Marketing, ja, bei natürlich CFO, natürlich Daten. Bei HR würde das wahrscheinlich relativ weit hinten folgen. Warum ist das so? Ich bin da ja so ein bisschen eher nochmal ein bisschen laienhafter auf jeden Fall auch unterwegs, als du das bist, beziehungsweise hab da weniger Einblicke. Ist es einfach ein Thema, was bei HR nicht so wichtig ist, also keinen hohen Stellenwert hat? Oder ist es vielleicht noch unterentwickelt? Wo siehst du HR und datengetriebenes Arbeiten?
Ich glaube, weil es einfach ganz lange gar nicht relevant war. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, du meintest ja, im Marketing ist total obvious. So vor Performance-Marketing hatten wir das auch noch nicht. Da haben wir unsere Plakate an die Litfaßsäulen geklebt. Und dann stand vielleicht, keine Ahnung, daneben jemand, hat mal geguckt, wie oft da jemand draufschaut, keine Ahnung. Und irgendwann hat man sich dann gemerkt, festgestellt, das ist schon aber auch ganz schön teuer, wenn wir so gar keine Transparenz darüber haben und gar nicht wissen, wo wir eigentlich im besten Fall gut werben. Und ich denke, dass bei HR in den letzten Jahren einfach auch genau diese Erkenntnis kam, ist schon ganz schön teuer, wenn wir nicht wissen, warum unsere Leute eigentlich nicht ins Büro kommen oder immer krank sind. Oder ist schon ganz schön teuer, wenn wir halt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 in ein Stellenportal reingeben, aber am Ende des Tages eigentlich gar nicht wissen, ob da wirklich unsere High-Performer draußen stehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich der Outcome und haben wir darüber eine Transparenz eigentlich? Ich glaube, ab dann werden halt Daten relevant. Und das war bei HR wahrscheinlich, also ich meine, ich kann dir jetzt auch nicht aus der gesamten Historie das erzählen, dafür bin ich selber dann noch nicht lange genug wahrscheinlich auf dem Arbeitsmarkt. Aber wenn ich jetzt mal so, ich sag mal ganz einfach meinen Eltern dabei zuhöre, wie sie über die Arbeitswelt von früher reden, dann war das ja was ganz anderes. Da bist du halt als Unternehmen gefühlt ganz anders rangegangen, weil du dachtest, es gibt immer Menschen, die dann einfach da sind und die arbeiten. Und da hast du dir nicht diese Fragen von Retention oder so gestellt, ne? Dann kam halt die nächste Person. So, und heute ist ja der Mensch mit seinen Fähigkeiten rund um Kreativität, rund um Beziehungsmanagement, rund um Innovation für eine Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens nochmal viel relevanter geworden. Und deswegen ist durchaus die Frage oder auch der Wettbewerbsvorteil einer Person, ich finde, zeigen uns ja auch die amerikanischen Tech-Firmen sehr gut, da sind halt die High-Performer, so die alle haben wollen, sind da. So, und dann musst du natürlich die Frage stellen, wie komme ich denn an die ran? Was muss ich denn für eine Kultur anbieten? Was muss ich für Gehälter anbieten? Wo finde ich diese Menschen überhaupt? Und schon werden die Dinge einfach wesentlich relevanter und es kommen mehr Fragen. Und sobald mehr Fragen kommen, muss es Antworten geben, die halt im besten Fall dann nicht einfach auf Bauchgefühl basieren, sondern wirklich auf validen Fakten.
Ich habe ein bisschen die Beobachtung, dass wir uns, und ich frage mich gerade, ob das auch ein bisschen deutsche Arbeitskultur ist, dass wir uns ein bisschen schwer damit tun, Faktor Mensch und Zahlen so zusammenzubringen. Ich glaube, Hypothese, so in Amerika ist das wahrscheinlich tatsächlich viel, viel stärker ausgeprägt.
Ja,
genauso dieses
krass.
Denken in High-Performer, Low-Performer, wer trägt irgendwie was zum Umsatz bei und na, dann natürlich irgendwo werden dann Menschen auch wieder relativ schnell gefeuert. Auch da sind wir weitaus abgesicherter. Also ich habe so das Gefühl, vielleicht hat uns das auch ein bisschen kulturell gesehen auch im Weg gestanden, da jetzt irgendwo so HR sehr, sehr stark mit Zahlen zusammenzubringen. Ne? Mal gucken, wo es so hinführt. Und trotzdem hat es natürlich einen Wert. Und ich habe so überlegt, gerade wenn man jetzt mal wieder aus so einer Führungsperspektive schaut und der oder die CHRO hat einen Seat at the table, welche Daten sind denn für diese Person besonders interessant? Also hast du so ein paar Metriken, wo aktuell vielleicht so CHROs für sich die besten Entscheidungen, die vielleicht auch wegweisendsten Entwicklungen für ein Unternehmen aus Sicht natürlich der Mitarbeitenden so ein bisschen ablesen kann? Was ist da besonders wichtig?
Also aus C-Level-Perspektive CHRO gesprochen, wäre meine Antwort, die Metriken, die am meisten Gehör schaffen, die müssen mitgebracht werden und das sind meistens die, wo ein Finance-Background ist. Also wenn ich halt heute jetzt in ein Board-Meeting komme und dann gibt es immer so diese klassische Situation, die mir gespiegelt wurde, ja, dann nehme ich meine Excel-Tabelle mit und dann sage ich halt, es gab halt irgendwie x Fehltage und dann wird halt gefragt, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht, keiner weiß es. Hast du halt nicht viel mit gewonnen und hast auch nicht wahrscheinlich viele Leute, die dir irgendwie zuhören, wie man das jetzt verändern kann. Wenn du aber in den Raum reinkommst und sagen kannst, was diese Fehlzeiten aktuell kosten, dann hast du auch viel eher die Chance, dass dir jemand zuhört, wie du genau jetzt Maßnahmen etablierst mit deinem HR-Team und Produkte entwickelst, um diese Kosten zu reduzieren. Und das sehe ich vor allen Dingen für die CHRO, also für die Executives im HR, als sehr relevant. Die brauchen halt Metriken und Kennzahlen, wo sie halt auch schnell dann zeigen können, das ist übrigens der Return on Invest, den auch mein Team mit reinbringt. Und das hast du im Recruiting, das hast du durch Kosten im Recruiting, die gesenkt werden können, durch Effizienzen in Form von Prozessen oder auch, weil du weißt, wo du die richtigen Talente findest und dementsprechend Frühfluktuationen verhindern kannst. Das hast du im Bereich krankheitsbedingte Abwesenheiten, weil du durch die Gehälter ja runterbrechen kannst, was es eigentlich mich kostet, wenn eine Person x Tage krank ist. Und diese Möglichkeiten gibt es und die sollten hervorgehoben werden. Und die anderen Metriken oder auch die anderen Arten von Daten, die finden sehr häufig dann in den spezialisierten Teams statt, ne, wo man dann Prozesse optimiert und einfach besser weiß, welche Produkte und welche Maßnahmen man eigentlich als HR-Team entwickeln muss. Weil wenn wir generell auch über die Zukunft von HR sprechen, dann sehe ich vor allen Dingen eine Zukunft, in der HR mehr und mehr wird wie ein Produktentwicklerteam.
Mhm.
Das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt. Das habe ich auch schon zu deiner Frage der Reflexion des letzten Jahres. Im letzten Jahr schon einige Gespräche zugeführt, wo schon sehr viel Transformation stattgefunden ist in dieser Hinsicht. Aber wenn wir uns anschauen, was Unternehmen heute benötigen, um Menschen zu finden und zu binden, dann sind wir Mitarbeitenden immer mehr Individualisierung auch gewohnt, auch aus dem klassischen Kontext von Consumer, also B2C-Bedarf, ne? Also wenn du dir zum Beispiel heute mal anguckst, wie schnell du dir durch Fintech eine Bank öffnen kannst und dann hast du teilweise noch Unternehmen, wo du dich bewirbst und du denkst dir so, warum dauert das gerade 3 Stunden, dass ich meine Bewerbung hier hochlade? Dann merkst du halt, das ist ein Unterschied, ne? Und das muss auch ein Unternehmen natürlich mit hinbekommen, mit der schnellen Entwicklung, die wir als Menschen auf dem Markt einfach durch die Produkte bekommen, dass auch Unternehmen da in ihren Produkten besser werden und auch HR-Produkte dahingehend besser werden.
Und ich dachte gerade auch, dass das natürlich für Führungskräfte auch eine Riesenrolle spielt und finde insbesondere so für mich, gerade wenn ich so auf People-Themen schaue, auch interessant mal so die Frage zu stellen, welche People-Themen bis wohin liegen heute oder auch in Zukunft bei HR und wo kann natürlich HR den Einfluss auf die Führungskräfte mit übertragen, ne? Und ich finde, dass da gerade diese Produktentwicklungslogik auch total interessant ist, weil natürlich HR auch Hilfestellungen, ne, oder unterstützende Produkte, digitale Hilfsmittel oder whatsoever entwickeln kann, die wiederum Führungskräfte bestärken und enablen, gut zu führen, gute Entscheidungen zu treffen, informierte Entscheidungen zu treffen, ihre Mitarbeitenden zu entwickeln, etc. pp. Kannst du so ein bisschen für dich einschätzen oder auch so ein bisschen absehen, wo du sagen würdest, hey, das findest du sinnvoll, dass es in Zukunft vielleicht auch viel, viel mehr bei den Führungskräften liegt, dass vielleicht bestimmte Entscheidungen, vielleicht irgendwie auch Daten sogar zugänglich sind, mehr bei den Führungskräften und vielleicht auch HR selber, kann man ja sagen, ne, auch ein bisschen eigene Verantwortung noch mehr und mehr delegiert und mehr so zum Enabler und Bestärker wird für Führungskräfte. Und wenn ja, was könnten das so für Aspekte oder für Ideen sein?
Es gibt ja immer so diese zwei klassischen Wege, die HR-Teams auch immer natürlich so angekoppelt an die Unternehmensgröße fahren, ist immer so entweder das Generalistenteam oder das spezialisiertere Team. Und bei den spezialisierteren Teams sind ja dann meistens die Business-Partner genau auch diese Rolle, die mit den Führungskräften sehr eng zusammenarbeiten, Sparring betreiben, auch ein Stück weit Coaching betreiben, damit halt die Führungskräfte enabled werden, mit ihren Teams besser zu arbeiten und ihnen Orientierung zu schaffen und so weiter. Also weil ich glaube, eine Sache, und das, da muss man, finde ich, immer ein bisschen vorsichtig sein, das habe ich nämlich häufig auch schon in Gesprächen, nicht mit HR, aber dann zum Beispiel mit Gründerinnen und Gründern oder Unternehmer oder auch C-Level, CEO-mäßig gehört, ist dann so dieses Grundverständnis von, wenn Probleme herrschen, dann wird HR das schon regeln im Team. Und da glaube ich überhaupt nicht dran. Und ich weiß auch, die wenigsten HR-Teams glauben daran, weil am Ende braucht es gute Führungskräfte, die ihre Teams führen. Und dazu gehören auch schwierige Gespräche und dazu gehören auch Konflikte. Wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie HR rufe, sobald ich einen Konflikt habe als Führungskraft, ist auch keinem mitgeholfen. Und da sagen auch gute HR-Teams, es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, dich, wie du sagst, zu enablen und dich zu beraten. Wir sind Beratung.
Ja.
Und das, die Umsetzung muss von der Führungskraft kommen. Und genauso kann man das auch in dem Datenkontext sehen. Also auch da ist ein Businesspartner oder zumindest so, wie ich es sehe, ich baue dir jetzt mal eher so ein bisschen meine Welt auf und dementsprechend auch stark meine Meinung dazu. Ich sehe auch da Daten für HR und Stakeholder in die Organisation als Enabler, Argumente zu stärken. Weil wenn ich jetzt an einen Businesspartner denke und der hat vielleicht eine Führungskraft, die echt schwer ist abzuholen und vielleicht auch einfach gar nicht so zuhören will, weil sie sagt, ich weiß eh, wie das alles läuft und dann melde ich mich bei dir, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, sowas kann man im Vorhinein lösen, weil man durch die Daten als Businesspartner einfach zeigen kann, ey, das ist hier nicht meine Meinung, das ist übrigens das, was wir in den Daten sehen. Und wenn wir daran nicht gemeinsam arbeiten, dann laufen wir hier ziemlich schnell in ein Problem rein. Und dadurch werden Gespräche ganz anders. Also ich habe auch immer gesagt, wenn wir Biobin-Unternehmen einführen, dann sage ich auch immer als allererstes, die Daten werden euch nicht sofort alle Probleme lösen, aber ihr seid in der Lage, bessere Gespräche zu führen. Und das ist super, super wertvoll, um die Produkte, die Maßnahmen überhaupt erstmal in der Entscheidung, aber dann später auch im Budget einzuführen.
Und gerade wenn ich jetzt so an die Zusammenarbeit Führungskräfte mit HR denke, finde ich das eine super interessante Ebene. Ich bin da nicht im Detail drin, aber ich habe schon so ein bisschen so aus der Zusammenarbeit mit Führungskräften das Gefühl, dass etwas, was vielleicht bisher noch nicht so richtig stattfindet, dass wirklich sehr datengetrieben entschieden wird, auch Gespräche geführt werden und Maßnahmen natürlich irgendwo auch vertreten werden, ne? Sondern dass es schon oft natürlich irgendwie qualitative Gespräche sind, aber tatsächlich, ich glaube, wenn es halt zu fluffy ist, ne?
Genau.
Und auch so die Unterstützung von Seiten von HR zu fluffy ist, dann kann das sich manchmal auch für Führungskräfte in einem vollen Alltag auch ein bisschen mehr so als zusätzliche Friction anfühlen. Ne? Also wir müssen jetzt diesen Zwischenschritt noch gehen mit HR Business Partner, bevor wir diesen Workshop machen können. Aber was ist der Wert, der dahinter entsteht? Und da glaube ich auch, dass Daten, Unterstützung durch Daten einen sehr, sehr großen Wert schaffen können. Ne? Und wenn, gerade wenn da so Erfahrungswerte dann zusammenkommen und natürlich, und das kann ja bei HR gut zusammenlaufen, ne? Man dann auch vergleichen kann, hey, in anderen Teams ist es so oder in anderen Unternehmen ist es so. Ne? Und das sind so ein paar Benchmarks und was sind Maßnahmen, um da hinzukommen. Das ist ja natürlich für eine Führungskraft, finde ich, so ein starker Richtungsgeber. Ne?
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie wir es bei unseren Kunden sehen von BOB, ist, dass interne Benchmarks viel mehr Impact haben als externe Benchmarks. weil du dann halt automatisch einen Vergleich schaffst, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, ja.
Und bei Benchmarks, wenn sie halt irgendwie recherchiert werden von HR, passiert häufig halt dieses, ich nenne es immer gerne Benchmark-Ping-Pong. HR kommt halt rein und sagt, ja, irgendwie 5% Fluktuation, damit sind wir halt voll über dem Industrie-Benchmark. Und dann sagt halt irgendwie die Führungskraft, nee, mein Netzwerk sagt mir, ist noch vollkommen in Ordnung. Und dann ist auch keinem geholfen. Also das macht absolut Sinn, wirklich zu schauen. Wir vergleichen uns einfach mal mit den anderen Abteilungen. Es hat einfach psychologisch gesehen schon einen ganz anderen Effekt.
Und dadurch, genau, kann man, glaube ich, auch über die Zeit ja ziemlich gut dann nachvollziehen, was haben andere gemacht und wodurch ist etwas besser geworden oder schlechter geworden. Und ich finde, wenn sich dieses Wissen dann in einem HR-Bereich bündelt, ne, dann ist ja wirklich der Wert, der dadurch für so eine Organisation entstehen kann, der ist ja wirklich, wirklich immens. Vielleicht so abschließend für uns, und ich finde, auch darum geht es ja häufig hier im Leading Well Podcast, so ein bisschen vielleicht nochmal so diese Metaebene, weil wir reden ja auch über die Zukunft der Arbeitswelt und auch über die Zukunft von HR, und wir sehen ja, dass der Trend definitiv hingeht zu mehr Digitalisierung, mehr Technologisierung, datengetriebenes Arbeiten. Und gleichzeitig macht das ja auch etwas mit uns Menschen und wie wir aufeinander blicken und wie wir miteinander umgehen, wie wir vielleicht tatsächlich auch über einzelne Schicksale dann so entscheiden. Wenn du es mal wirklich so ein bisschen auf so einer Metaebene betrachtest und vielleicht auch ganz spontane Meinung, wie siehst du uns in Zukunft eine gute Balance schaffen oder was kann auch eine gute Balance sein zwischen so diesem sehr datengetriebenen, sehr digitalisierten, vielleicht tatsächlich auch Menschen managen, ne? Vielleicht auch als Einsen und Nullen, und auf der anderen Seite dann doch anzuerkennen, es ist immer ein Kollektiv von Individuen, ne? Die ganz unterschiedliche Schicksale, Bedürfnisse, Stärken, Potenziale mitbringen, was vielleicht auch Fragezeichen gar nicht immer hundertprozentig messbar ist. Wie ist denn da so dein Blick drauf?
Also wenn ich jetzt an meine eigene Arbeit bei uns im Team denke, und wir arbeiten durch und durch mit Daten, dann nutze ich Daten und Insights immer so, dass ich auch meinem Team sage, das ist für uns eine Möglichkeit zu testen, was gut läuft und was nicht. Es ist nicht dafür da, die Arbeit von jemandem zu judgen. Und ich glaube, damit kann es schon anfangen. Ne? Auch da sind wir dann wieder beim Thema Kultur. Also wie verankerst du eigentlich datengetriebene Entscheidungen in deinen Alltag? Ist es für dich ein Instrument als Führungskraft, um zu gucken, wer gerade nicht gut performt? Oder ist es für dich ein Instrument, um zu schauen, wo Effizienzen zu heben sind, welche Sachen gut funktionieren und welche nicht? Weil ansonsten ist meine Erfahrung mit Daten, dass die Leute einfach keine Lust haben, damit zu arbeiten. Weil dann werden sie ja wie so die gläserne Person. Keiner will das werden. Wenn es aber einem Zielbild entspricht, hey, wir wollen das und das erreichen, wie kommen wir da hin und wir testen mehr. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Benjamin, das ist einfach etwas, was ich generell an der deutschen Arbeitskultur kritisieren ist vielleicht ein großes Wort, aber doch, eigentlich kritisiere ich es schon. Die deutsche Arbeitskultur hat eine Sache so voll verinnerlicht, leider. Und zwar, dass wir zwar alle sagen, wir finden es voll toll, eine Fehlerkultur zu integrieren, aber wie es tatsächlich gelebt wird, ist nochmal was ganz anderes. Und wenn wir über das ganze Thema Testing sprechen und Fehlerkultur, dann geht es ja eigentlich genau darum, dass wir Menschen gestatten, ganz, ganz viele Fehler zu machen, um sehr schnell daraus zu lernen und besser zu werden. Und das sehe ich aber in der Umsetzung häufig noch anders. Also ich glaube, da sind wir auch einfach anders geprägt. Also ich habe das auch bei mir so gemerkt, als ich in die Gründerbubble reingekommen bin, da habe ich auch immer gesagt, ja, so in allen Büchern und aus allen anderen Gesprächen mit Gründerinnen und Gründern heißt es immer, fail fast, so du musst halt schnell irgendwie, ne? Aber was es dann mit einem Individuum auch macht, immer wieder auch Fehler zu machen und daraus zu lernen, ist auch nicht unbedingt immer das schönste Gefühl. Und da habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, guck mal, so bin ich halt sozialmäßig auch geprägt. Eigentlich wollen wir keine Fehler machen, wir wollen eigentlich mal alles perfekt machen in der deutschen Arbeitskultur. Und das ist aber ein absoluter Innovationshemmer und Innovationskiller sogar. Und deswegen würde ich schon sagen, also seht Daten eher als Einladung dafür, schnell zu analysieren, was funktioniert und was funktioniert nicht, und gibt auch den Teams wirklich die Möglichkeit, fail fast zu betreiben, damit sie sich auf der einen Seite selber als Individuen weiterentwickeln können, aber halt auch die Produkte viel schneller adaptiv verbessern können, die sie entwickeln.
Finde ich ein vielleicht auch richtig schönen Vorsatz für Januar mit Blick auf 2026.
Fail fast.
Dinge ausprobieren. Fehler, und ich bin da voll bei dir, aber ich will es gar nicht wiederholen, weil du hast es so stark formuliert. Tatsächlich einfach akzeptieren, feiern, dass da Fehler sind, und aber einfach gemeinsam daraus lernen. Und insbesondere aber, und das nehme ich heute extrem stark auch aus dem Gespräch mit dir mit, diesen Dialog im Unternehmen zu stärken, ja, über den Menschen. Und das kann nur gelingen, wenn HR und Führungskräfte da eng im Dialog sind, aber man, glaube ich, auch sehr offen und ehrlich darüber spricht, welchen Wert kann wer beitragen, ne? Und ich glaube, dass da HR wirklich auf einem richtig guten Weg ist, ob es durch die Daten sind, ob durch natürlich neue Kompetenzen, die mit dazukommen, wirklich nicht nur sich den Seat at the Table verdient zu haben, ne, in dem Sinne, sondern halt wirklich so einen extrem starken Beitrag zur, ja, Zukunftsfähigkeit, ne, von Unternehmen auch zu leisten.
Deswegen, ich würde dir super gerne dazu nochmal eine ganz kurze Geschichte erzählen.
Ja.
Und zwar hatte ich Anfang der Woche, was sagst du?
Ich liebe Geschichten.
Sehr, sehr schön. Und zwar, weil das bringt das auch für mich auch nochmal so auf den Punkt, weil das war auch für mich so voll der Aha-Moment. Ich hatte Anfang der Woche mit meinem Team Kickoff für dieses Jahr, also Strategie, Ziele, Maßnahmen. Und wir hatten unter anderem auch über unser Vision Statement gesprochen. Und habe das halt auch natürlich mitgebracht, um halt auch zu challengen und vor allen Dingen auch zu wissen, wie fühlt ihr euch eigentlich damit? Also ist es das, was ihr auch seht? So, was ist eigentlich das, wo ihr glaubt, dass irgendwie auch unsere Vision hingehen muss und. Und dann hat eine Kollegin gesagt, dass sie das total fühlt. Und die Erklärung dahinter fand ich total spannend, weil sie meinte, also die arbeitet jetzt seit, das ist schon von Anfang an, also seit 3 Jahren bei uns, und hat dementsprechend auch das gesamte HR Weekly mitgestaltet, also wirklich so einer der ersten. Und sie meinte, dass sie aus ihrer vergangenen Erfahrung in den anderen Unternehmen, wo sie gearbeitet hat, HR immer so als, ja, die halt irgendwie den Vertrag machen, die das Kündigungsgespräch führen, so, ne, die halt irgendwie dafür sorgen, dass das Geld pünktlich kommt und so weiter. Aber dass das halt für sie so voll das ist, womit sie HR verbindet. Und dass sie durch die Arbeit im HR Weekly und bei Biobi so eine krasse Demut gegenüber der Arbeit von HR entwickelt hat, dass sie wirklich gemerkt hat, es ist nicht das, dass sie es nicht tun, sondern es ist einfach das, dass man es nicht mitbekommt. Und dass unser Auftrag auch einfach darin besteht, dass wir genau dieses Sichtbarkeitsthema, dieses, man macht es nahbarer, man macht es sichtbarer, auch genau die Aufgabe ist, die wir damit vertreten, weil es wird schon ganz viel gemacht. Aber die Frage am Ende des Tages ist immer, wie wird es kommuniziert? Und wie wird es greifbar gemacht? Und da darf es schon Unterstützung noch bei HR-Teams geben. Und ich fand das so toll, wie sie das beschrieben hat. Weil auf der einen Seite habe ich gemerkt, krass, was wir dann halt auch schon durch unsere Formate und Produkte auch bei unseren eigenen Menschen im Team halt zeigen konnten, wer HR ist und was HR ist. Aber auf der anderen Seite auch bei ihr zu sehen, was für eine krasse Motivation dahinter steckt, zu sagen, ich wollte hier meine eigene Sichtweise, meine eigene Meinung zu HR auch wirklich ändern und jetzt anderen Menschen wiederum zeigen, was HR eigentlich alles macht, was vielleicht viele noch gar nicht wissen.
Und da leistet ihr ja wirklich auch wirklich einen richtig, richtig großen Job, ne? Also diese Arbeit von HR aus ganz unterschiedlichen Unternehmen durch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sichtbar zu machen, Woche für Woche. Ich glaube, dass durch die Gespräche auch insbesondere, wenn ich auch immer wieder reinhöre in HR Weekly, das auch erstmal sichtbar wird, was wirklich dann dahinter steckt. Und ich bin auch immer ein Fan von beidem, ne? Also auch die leise Arbeit anzuerkennen, ist so ein bisschen, glaube ich, die andere Seite der Medaille und auch eine Qualität, die wir als Menschen kultivieren sollten. Und gleichzeitig natürlich auch zu überlegen, wie können wir genau diese wichtigen Geschichten erzählen und die Wertschätzung natürlich dafür dann auch so ein bisschen erhalten, die es auch in dem Sinne verdient hat. Deswegen, wichtiger Call to Action. Wir verlinken natürlich auch den HR Weekly Podcast. Hört da unbedingt mal rein, wenn ihr da noch nicht reingehört habt. Es lohnt sich total, um, glaube ich, auch die Zukunft von HR hautnah und live mitzuverfolgen. Und für den Moment kann ich nur sagen, Katharina, vielen Dank fürs sehr inspirierende Gespräch, für den Rückblick, aber auch den Ausblick. Ich glaube, da wird dieses Jahr sehr viel noch passieren für die Zukunft der Arbeit. Und euch auf jeden Fall alles Gute und bis bald.
Ich danke dir, es war sehr schön bei dir.
Das war Leading Well heute mit Katharina Schulze. Was ich aus dem Gespräch mit Katharina besonders mitnehme, ist, dass HR mehr denn je im Zentrum großer Veränderungen und Umbrüche im Unternehmen steht. Neue Generationen dringen in den Arbeitsmarkt. KI verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten. Fachkräfte fehlen. Ja, und der einzelne Mensch kommt mit ganz neuen Bedürfnissen und Präferenzen zur Arbeit. Meine Einladung deswegen an dich, schau doch mal, insbesondere als Führungskraft, in dein eigenes Umfeld und frage dich, wo braucht es gegebenenfalls noch ein stärkeres Zusammenspiel zwischen HR und Führung? Was kannst du dafür tun, um diesen Dialog zu stärken? Ich sehe darin ein ganz, ganz großes Potenzial, insbesondere um Erfahrungen im Daten natürlich auch nutzbar zu machen hinsichtlich Mitarbeiter, Weiterentwicklung, hinsichtlich Change-Begleitung und Transformation. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, dann lass uns sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken, Impulse und Gespräche noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, und wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Vortrags oder einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne Kontakt zu uns auf. Alle Möglichkeiten, wie du mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich auch direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.